WDR 2. Jörg Thaddäus. Der Podcast.
Heute hat mein Gast bereits den Satz geliefert, den ich über diese kommende Stunde hier bei WDR 2 hänge. Das Zitat lautet folgendermaßen: Ein gutes Gespräch bringt mehr hervor als eine Addition der Gedanken der Einzelnen. Es entstehen viel mehr Gedanken, auf die man alleine gar nicht gekommen wäre. Das ist ein weiterer Satz von Professor Dr. Harald Welzer. Er ist Sozialpsychologe, Zukunftsforscher, Gedächtnisexperte, Transformationsspezialist, und ich möchte über das sprechen, was von ihm bleibt. Denn sein Buchtitel bietet dazu allen Anlass. Der heißt Nachruf auf mich selbst. Herr Professor Welzer, einen wunderschönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Nachruf auf mich selbst. Herr Welzer, als ich das zum ersten Mal in der Buchhandlung gesehen habe, habe ich gedacht, oha, Nachruf auf mich selbst. Es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, Sie haben das mit so einem gewissen sardonischen Lächeln formuliert, dachten Sie, will ich mal die Leute aufschrecken. Oder aber es ist tatsächlich ein egomanisches Werk, weil man sich denkt, ich möchte unter keinen Umständen verpassen, was man Gutes über mich sagen könnte.
Ja, also der Verdacht liegt natürlich nahe und der Titel spielt natürlich auch damit. Klar, es ist ein super narzisstischer Titel. Das wird aber abgemildert dadurch, dass ich ja keinen Nachruf auf mich selbst, also was war das für ein toller Hecht und was hat er alles gemacht, schreibe, sondern was am Ende des Buches kommt, ist ja ein Nachruf auf mein noch zu lebendes Leben. Wie so ein kleines Spiel, dass ich mir denke, was möchte ich denn eigentlich? Wie möchte ich gelebt haben? Wer will ich gewesen sein? Was würde ich gerne mal irgendwann in meinem Nachruf lesen, wenn ich es denn noch könnte? Und das ist natürlich was völlig anderes, weil erstens sind diese Elemente offen und zweitens kann man sich damit so eine Art, ja, Selbstvergewisserung oder Selbstverpflichtung ja auch auflegen. Man kann dann später mal reinblättern und sagen, ach so, das war das, was du wolltest. Jetzt ruder mal ein bisschen zurück wieder dahin.
Da stehen Sachen dabei hinten. Ich möchte, dass in meinem Nachruf steht, er war albern, unernst, interessant, anregend, arrogant, ärgerlich, lehrreich, ungerecht, aber nie banal. Das ist Punkt 4 von dem, was in Ihrem Nachruf stehen sollte. Jetzt habe ich an anderer Stelle gelesen, Herr Professor Welzer, in Ihrem Buch, dass Sie sagen, naja, wir stellen uns ein Leben immer so vor, als würde da einfach eins aufs andere aufbauen. Und wir, die wir Gesprächssendungen im Fernsehen oder im Radio veranstalten, wir erzählen das ja oft auch so. Ich weiß, dass ein Regisseur geht nie in Talkshows, weil er sagt, ich möchte mir mein Leben nicht so erklären lassen, als hätte ich schon immer gewusst, dass ich ja erfolgreich sein würde, weil das war überhaupt nicht abzusehen. Sie sagen auch, ein Leben kann man eigentlich eher so erzählen, dass es an Kleinigkeiten hängt. Sie sagen an einer Stelle, dass es da so einen Lehrer gab, eine Situation an Ihrer Schule, nicht an Ihrer Schule, wo Sie einen anderen Schüler hingebracht haben. Wie meinen Sie das, dass es an Kleinigkeiten, an Details hängt?
Naja, es sind eigentlich zwei Sachen. Ich glaube, bestimmte Wendepunkte oder was ganz besonders Wichtiges im eigenen Leben kann an total unauffälligen kleinen Dingen hängen. Das kann ein Blickkontakt in einem Bus sein, das kann eine zufällige Geschichte sein, das kann ein Unfall größerer oder kleiner Art sein oder sowas. Aber wenn wir unser Leben erzählen, dann erzählen wir es natürlich immer in einer Kette wie so Zwangsläufigkeiten. Damals schon habe ich gewusst, dass ich einmal bei Thaddäus in der Sendung sitzen würde und über mein Buch sprechen würde. Weil wir erwarten das ja wechselseitig voneinander. Wenn ich jetzt sagen würde in irgendeinem Gespräch, wie bist denn du dazu gekommen? Und ich sage, ach Gott, das war einfach, ich weiß auch nicht. Das ist einfach so passiert. Dann würde man vom Gegenüber schon ziemlich blöde angeguckt. Und wir konstruieren halt unsere Lebensläufe wie so Kausalketten. Ja, dann ist das passiert, weil das passiert ist und so weiter. Und am besten immer noch mit einer Absicht, ich wusste schon immer das.
Jetzt müssen wir, Herr Welzer, weil ich das jetzt schon mehrfach angesprochen habe und weil es einfach auch viel zu interessant ist. Es ist ein bisschen her, dass Sie diese Gedächtnisforschung betrieben haben, dass Sie sich damit beschäftigt haben. Warum sind aus, in Anführungsstrichen, normalen Männern in der Zeit des Nationalsozialismus Täter geworden? Jetzt nach der Lektüre in Ihrem Buch bin ich mir nicht mehr ganz sicher, weil Sie sagen ja, diese großen Theorien, die packen wir mal alle auf die Seite, dass der Mensch immer nur Objekt seiner Umstände ist, also was um ihn herum los war, das macht ihn letztendlich aus. Auf der anderen Seite sagen Sie aber, diese Leute, die damals sich so schlimme Verbrechen haben zu Schulden kommen lassen, das hat schon mit deren Zeitumständen zu tun gehabt. Wie ist denn das gemeint?
Also es ist eigentlich, sagen wir mal so, wir haben eigentlich eine ganz lange Tradition gehabt, wo man das Handeln von Täterinnen und Tätern, es gab ja übrigens auch Täterinnen, darauf zurückgeführt hat, dass bei denen irgendwas in der Kindheit oder in der eigenen Entwicklung schiefgegangen sein muss. Also dann untersucht man den Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höss, seine Materialien, stellt fest, oho, der Vater wollte eigentlich, dass der Priester werden soll, der Höss. Und das hat den Höss irgendwie traumatisiert, bla bla bla. Deshalb musste der dann sozusagen zum Täter werden. Und das ist ziemlich unbefriedigend, weil wir ja heute wissen und schon seit langer Zeit wissen, dass eben diese ganzen Täter aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen kamen, dass es praktisch keine Gruppe gab, die dagegen immunisiert war, dass viele einen Zivilberuf hatten, dass viele nicht einmal überzeugte Nazis waren, trotzdem machen sie es. So, und bei meinen Untersuchungen ist damals rausgekommen, und das finde ich heute auch noch schlüssig, dass es vielmehr die Situation ist, die man sich angucken muss, in die Menschen kommen und dann bestimmte Potenziale freigesetzt werden. Und wir haben Potenziale sowohl zum guten, proaktiven, prosozialen Handeln, aber je nach Situation natürlich auch zur Ausgrenzung und so weiter. Und da muss man sich immer vorstellen, die handeln nicht allein, die sind in einer Gruppe. Und die handeln in einem bestimmten zeitlichen Zusammenhang, nicht so frei entscheidend wie heute. Und wenn man das sich so anguckt, dann sieht man, die Situation ist doch mehr das, was das Handeln bestimmt, der Person, als dass die Person das die Situation bestimmt. Und um solche Fragen, das hat mich damals unheimlich interessiert, weil das rückt das Ganze auch etwas mehr aus dem Schwarz-Weiß der Geschichte in unsere Gegenwart, weil man muss sich auch vorstellen können, dass man selber zu Dingen in der Lage ist, von denen man heute jetzt in diesem Gespräch sagen würde, nö, würde ich niemals machen. Aber das hätten die damals auch gesagt, viele von denen.
Und wir werden jetzt gleich über eine Sache sprechen, die Sie als Möglichkeit, Herr Professor Welzer, in den Raum gestellt haben. Als ziviler, friedliebender Mensch, der Sie sind, haben Sie trotzdem gesagt, wer nochmal behauptet, bei uns im Land würde überhaupt nichts hinten und vorne klappen, der kriegt eine geklatscht. Das haben Sie nicht einfach nur gesagt, sondern das steht in Ihrem Buch Nachruf auf mich selbst. Und das hat einen sehr, sehr ernsten Hintergrund, weil Ihnen so toll geholfen worden ist, als Sie im April 2020 einen Herzinfarkt erlitten haben. Ein ganz normaler Tag, Ende April 2020, da geht ein Mann, dem es nicht gut geht. Er ist vergleichsweise jung, denn er ist 62 Jahre alt. Der ist auf dem Weg zum Arzt, wie gesagt, weil es ihm nicht gut geht. Er trifft einen Bekannten auf der Straße. Dieser Bekannte ist in Plauderlaune und er kann gar nicht mitplaudern, sondern er sagt zu seinem Bekannten, du, ich verrecke hier gerade. Das hat Harald Welzer ganz packend aufgeschrieben in seinem Buch Nachruf auf mich selbst. Da hat er aufgeschrieben, wie er tatsächlich einen Herzinfarkt erleidet, ohne es zu wissen, Herr Professor Welzer, ohne es zu wissen, aber Sie haben was geahnt an diesem Vormittag. Sie haben ja geahnt, dass es Ihnen nicht gut geht. Also Sie wussten ja, dass da was überhaupt nicht in Ordnung ist.
Ja, aber man weiß eben nicht, wenn man keinen Herzinfarkt gehabt hat, wie sich das anfühlt, wenn man einen Herzinfarkt hat. Und vor allen Dingen habe ich überhaupt nicht entfernt jemals vorher in meinem Leben gedacht, dass mich so etwas ereilen könnte, wie übrigens die meisten Menschen, glaube ich, die denen sowas passiert. Man selber glaubt ja immer, das passiert nur den anderen, das passiert einem nicht. Und ich bin offensichtlich auch jemand, der eher so Zeichen oder sowas eher bagatellisiert und sagt, nein, das wird schon nichts sein und so. Und insofern habe ich es mit dieser Geschichte ein wenig sehr riskant getrieben.
Der Herzinfarkt überfiel mich nicht in Phasen hohldrehender Hektik. Zug bleibt liegen, Termin droht baden zu gehen, mit irrem Aufwand Bahnleute überreden, die Türen zu öffnen, Taxi organisieren, total gestresst, am Veranstaltungsort ankommen, abends dann zur Erholung und Stressabbau sich ordentlich an auf die Lampe gießen, was den nächsten Tag nicht leichter macht. Nein, er kam in einer die entspannteste Phase seit meiner Kindheit, schreiben Sie hier, Herr Welzer. Das heißt, Sie haben auch in der Zeit, als sie so sehr auf der Überholspur waren und so viel Termine gemacht haben, sich so viel Stress gemacht haben, nicht damit gerechnet, dass ihnen da gesundheitlich irgendeine Folge von drohen könnte?
Nee, eigentlich nicht. Also das ist natürlich dann in solchen Stressphasen ist es schon so, dass man denkt, naja, nun pass mal ein bisschen auf oder so. Aber ich habe tatsächlich auch keine, also für mich fühlbaren Symptome vorher gehabt. Ich habe immer das Gefühl, du bist sozusagen eher unverwundbar. Und da ist mir auch nichts signalisiert worden von meinem freundlichen Körper und auch nicht von Internisten, wo ich dann mal zur Untersuchung gegangen bin oder so. Also Da ist jetzt aber auch niemand gewissermaßen für verantwortlich zu machen, sondern es gibt halt eine erbliche Disposition, von der ich nichts wusste. Und das wahrscheinlich in Kombination mit so immer bagatellisieren, wie gesagt. Und dann ereilt einen so ein Schicksal, also im Grunde genommen fast wie der Blumentopf, der von der Fensterbank fällt.
Sie haben das ja so hervorragend aufgeschrieben, wo man hier Ihnen auch den Journalisten anmerkt, der Sie warnt, weil man das so alles so nachvollziehen kann und sich auf der anderen Seite aber doch fragt, mein Gott, jetzt geht's dem Mann so schlecht, wieso geht denn der, klar, wenn man es liest, weiß man schon, dass Sie einen Herzinfarkt erlitten haben, aber warum geht denn der selbst zum Arzt, weil völlig klar ist, wenn es eine Thrombose im Herzen gibt, was ein Herzinfarkt ja mehr oder weniger ist, dann darf man das unter keinen Umständen bewegen. Also warum haben Sie entschieden, dass Sie dann doch noch selbst zum Arzt gehen?
Na, weil ich ja nicht wusste, dass ich einen Herzinfarkt habe. Ich habe nur irgendwie gedacht, da fühle ich mich komisch. Ich hatte dann Gott sei Dank wenigstens die Assoziation, das könnte was mit dem Herzen sein. Dann habe ich gegoogelt, wo es bei mir in der Nähe ein Kardiologe, und dann habe ich eine kardiologische Praxis gefunden und ich wohne in einem Stadtteil, wo es halt nur Kopfsteinpflaster gibt, sodass man da eigentlich nicht Fahrrad fahren kann. Dann dachte ich, das Wetter ist okay, machst du kleinen Spaziergang zum Kardiologen, und man hat ja immer die Erwartung, dass man das dann macht, und dann lernt man dort besorgte Ärzte kennen und die sagen, naja, nehmen Sie mal das Mittelchen, das müssen wir mal beobachten. Mit der Erwartung geht man ja dahin. Und nicht mit der Erwartung, dass da total Alarm ist. Und hinterher wusste ich natürlich, dass jeder normale Mensch eben 112 angerufen hätte und sich mit Atomgeschwindigkeit in die Klinik hätte fahren lassen. Aber offensichtlich war ich intellektuell dazu nicht in der Lage.
Diese Gelegenheit nutze ich immer gerne, Herr Welzer. Wenn es in die Nähe davon kommt, allen Menschen, die uns jetzt zuhören, ganz deutlich zu sagen, für den Fall, dass sie irgendwelche vergleichbaren Phänomene haben, und Sie beschreiben das auch, Herr Welzer, Angst beispielsweise, Angstzustände, Brustenge, Atemnot, wenn ihre Lippen blau werden, die müssen auch nicht blau werden. Das reicht schon, eins dieser vorher beschriebenen Symptome. Bitte, bitte, bitte rufen Sie die 112, machen Sie genau das, was Herr Welzer gerade gesagt hat und was er selber nicht gemacht hat. Sie sind dann als jemand, ich habe es gerade kurz schon angedeutet, jemand, der Vorträge hält, jemand, der mit Leuten über die Zukunft spricht, der sagt, wie retten wir den Planeten, welche Hypothek hinterlassen wir den nachfolgenden Generationen, also große Themen, große Aussagen. Sie beschreiben auch an einer Stelle, dass es Ihnen so wichtig ist, ganz frei Ihre Vorträge zu halten, und plötzlich ist man kranker, plötzlich ist man ja mehr oder weniger Objekt von Medizin. Wie schwer ist Ihnen das gefallen, Herr Welzer?
Also sagen wir mal so, die Überraschung ist eigentlich das, was mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist. Und die Überraschung in dem Sinne, wieso ich kann doch jetzt nicht derjenige hier mit dem Herzinfarkt sein. Das stimmt doch was nicht. Ja. Und schwergefallen ist mir das eigentlich zu akzeptieren, dass ich sterblich bin, verletzlich bin, dass das Leben von einer Sekunde auf die andere entweder vorbei oder ganz anders sein kann. Das hat auch tatsächlich eine ganze Weile gedauert, mich da wirklich echt mit zu konfrontieren. In gewisser Weise ist ja sogar das Schreiben dieses Buches, obwohl das ja nur im kleineren Teil um den Herzinfarkt geht, aber auch Teil sozusagen der Anerkennung dessen, ja, was wir eigentlich für hochverletzliche Wesen sind.
Und wer wird in dem Buch bedroht? Sie sagen ja, manche Leute, wenn sie den nochmal zuhören, die kriegen eine geklatscht.
Naja, ich habe ja, also meine Erfahrung, gerettet zu werden, war ja eine fantastische Erfahrung. Und zu dem ganzen Paket dieser fantastischen Erfahrung gehört eben auch, so paradox sich das anhört, die Erfahrung auf der Intensivstation. Und ich habe wirklich, das sage ich ohne Übertreibung, ich habe noch nie eine Gesamtheit von Leuten, also alle, die dort arbeiteten, vom Hilfspfleger bis zur Chefärztin, erlebt, die so zugewandt gewesen sind, ihren sehr schwer oder teilweise mit dem Leben kämpfenden Patientinnen und Patienten, und dabei auch noch irgendwie einen Witz hatten, obwohl wir ja alle wissen, dass es eine unfassbar anstrengende und fordernde und obendrein noch schlecht bezahlte Arbeit ist, die dort gemacht wird. Und ich fand das so unglaublich. Also eine wahnsinnig positive Erfahrung. Und dann fiel mir schon, als ich da auf der Intensivstation lag, fiel mir ein, dieses Lamento, ja, von irgendwie hier, dieses Land funktioniert nicht und schlecht organisiert und man kriegt nichts auf die Reihe und AfD-Leute sprechen von Staatsversagen und all diese überdonnerten Geschichten, wie so gepamperte Kinder, die gar nicht wissen, unter welchen Verhältnissen sie leben. Und dann habe ich halt gedacht, wenn irgendeiner irgendwie sowas sagt, in diesem Land funktioniert ja nichts, dann stehe ich auf und haue ihm eine rein. Und ich kann das hier auch nochmal versichern, das würde ich tun.
Das würde er tun.
Und ich finde, das ist man diesen Leuten auch wirklich schuldig, die dort so wirklich großartig arbeiten. Und vielleicht noch den Satz dazu, weil ich das auch so verrückt finde. Es geht ja auf so einer Station sozusagen immer um Leben und Tod. Das heißt, diese Menschen sind sehr, sehr dicht an den wirklichen Fragen und Situationen des Lebens dran. Und das führt irgendwie dazu, dass es eine tolle Form von Witz und auch Entspanntheit so gibt, die wir im normalen Leben so nicht antreffen. Und das hat mich total fasziniert.
Und Sie haben ein Glas Bier bekommen von der Nacht.
Eine Flasche. Auf der Intensivstation.
Und
Wahnsinn.
Diejenigen, die jetzt nochmal so daherreden wollen, kriegen vom renommierten Sozialpsychologen, Zukunftsforscher, Transformationsspezialist und Bestsellerautor Professor Harald Welzer eine geknallt. Professor Harald Welzer ist durchaus ein kantiger Intellektueller, der zwischendurch auch solche Sachen sagt wie: Mut braucht man in einem demokratischen Rechtsstaat für nichts. Für nichts. Wie versteht er das? Warum glaubt er nicht, dass manche Leute doch mutig sein müssen? Warum ist er der Meinung, das Auto muss weg, das Kreuzfahrtschiff muss weg und Alexa muss auch weg? Wie kommt er zu diesen Überzeugungen? Was sind seine Argumente? wdr2@wdr.de für Ihre Anmerkungen. Es ist Zeit, dass Sie ein wunderschönes Verb kennenlernen, so Sie es noch nicht kennen. Und zwar zitiert das auch mein heutiger Gast, Professor Harald Welzer, nach Gerhard Polt. Der hat das erfunden, nämlich, wir haben gerade schon von Professor Welzer gehört, dass er einen unerwarteten Herzinfarkt erlebt hat, wobei das auch schon wieder eine Schwachsinnsformulierung ist, weil erwartete Herzinfarkte gibt es nun einfach wenig. Also er ist dadurch überrascht worden und hat daraus natürlich Schlüsse gezogen, hat sich viele Gedanken gemacht. Sein Buch heißt Nachruf auf mich selbst, aber hier gibt es vor allen Dingen diesen Einsatz. Ich habe gelernt, dass, und hier kommt jetzt das Verb, Sinnlosen dem Fleißigsein vorzuziehen ist. Herr Professor Welzer, das ist insofern verblüffend, als dass Sie ja, wie wir vorhin schon besprochen haben, ein totaler Mann der Tat sind. Also Sie von Termin zu Termin, Sie sind ein gefragter Vortragsredner und sind natürlich dann auch noch, das geben Sie in Ihrem Buch zu, davon getrieben gewesen, dass Sie nicht verarmen wollen. Wie ist es Ihnen also gelungen, sich dem Sinnlosen hinzugeben und was verbinden Sie damit?
Naja, gut, das sind ja jetzt riesige Komplexe gewissermaßen. Ja? Also das mit dem Angst zu verarmen, das ist insofern natürlich ein interessantes Beispiel dafür, dass wir häufig ja Dinge tun aus ganz irrationalen Gründen. Also wenn ich mir das so ganz nüchtern überlege, dann ist meine Angst zu verarmen eher bescheuert. Aber wenn man in bestimmten Verhältnissen aufgewachsen ist und bestimmte, wie soll man sagen, also in der Psychologie gibt es so den Begriff der Daseinsthematik, komplizierter Begriff, aber viele haben das. Man arbeitet sozusagen sein ganzes Leben an einem Thema auch. Und das ist dann zum Beispiel sowas wie so eine bescheuerte Angst. So, die treibt einen, obwohl es irrational ist, obwohl es eigentlich irgendwann keinen Grund mehr hat. Das ist so der eine Punkt. Und so haben wir ja eine ganze Reihe von irgendwelchen Antrieben innerer Art, aber auch äußerer Art. Wir leben ja in einer Kultur, wo man sich ständig messen muss, wo man angeblich im Wettbewerb steht, wo man sich selber auch steigern muss, wo man am besten eine Apple Watch am Arm hat, was sagt, du musst noch 84.000 Schritte heute machen, sonst bleibst du hinter deinen Möglichkeiten, bla bla bla. Und insofern leben wir ja in einer Kultur, die sowieso etwas so sehr Treibendes hat. Ja, und sich da rauszunehmen und zu sagen, scheiß doch drauf, ich sinnlose jetzt mal. Es gibt gar keinen Begriff, der das besser beschreiben könnte. Sinnlosen heißt ja, ich gucke aufs Wasser oder ich gucke auf den Baum vor meiner Tür oder ich schaue den Eichhörnchen zu oder wenn ich Zug fahre, schaue ich aus dem Fenster. Und da passieren ja Dinge. die vielleicht viel interessanter sind, als jetzt Nachrichten zu scrollen oder den nächsten Termin zu verabreden oder auf dem Smartphone Nachrichten zu schreiben, um mit jemandem einen Telefontermin zu verabreden und das 84 Mal zu machen, bevor dann der Telefontermin nicht zustande kommt. Das sind ja objektiv sinnlose Dinge. Und demgegenüber ist das, was Gerhard Polt beschreibt, ja eigentlich, wenn man es genau betrachtet, viel, viel sinnvoller.
Aber ist das nicht auch wieder eine Form von Selbstoptimierung, wenn ich sage, das ist ja das, was Sie jetzt beschreiben, ist ja in dieser ganzen Achtsamkeitsbewegung mit drin. Ich atme und ich trinke bewusst meinen Tee und ich sehe dem Vogel beim Flug zu. Das ist ja alles schön und gut, aber ich bin jetzt zum Beispiel der Meinung, es macht Spaß, Nachrichten anzugucken. Das ist ja gar nicht unbedingt eine Sache, die einem zusetzt.
Ja, kommt so vor, aber wenn ich so die Leute sehe, die vor mir aus der S-Bahn steigende Treppe runtergehen und dabei die neuesten Nachrichten scrollen, scheint es mir schon ein bisschen gaga zu sein manchmal. Zumal so viel ja gar nicht in der Welt passiert, was so wichtig sein kann. Aber der Punkt ist ja ganz einfach der, dass das Nichtstun, so können wir es ja auch formulieren, wird ja schlechter bewertet als etwas zu tun. Dabei ist das Nichtstun ja eigentlich das Tollste, was man überhaupt machen kann. Und übrigens neurowissenschaftlich betrachtet auch die Bedingung dafür, dass man überhaupt mal irgendwie auf etwas kommt. Das bedarf ja einer leeren Zeit, irgendwas, was nicht pausenlos mit irgendwas angefüllt ist. Erst dann kommt man ja mal auf den Gedanken.
Hier schließt sich der Kreis bei meiner Kollegin Gisela Steinhauer in den Sonntagsfragen, die Ihnen jede Woche um 8 Uhr am Sonntagmorgen dringend ans Herz gelegt sind, auch als WDR2-Podcast. Ist am vergangenen Sonntag erst besprochen worden, dass das Gehirn, wenn es keinen Impuls hat, also zum Beispiel auf keinen Bildschirm guckt, auf keinen Monitor guckt, dass es dann, wie der Experte bei Gisela sagte, ins Spazierengehen kommt und erst dann Neues einfällt. Also es belegt komplett das, was Sie, Herr Professor Welzer, gerade gesagt haben. Ich möchte, dass in meinem Nachruf steht, um darauf zurückzukommen, was natürlich auch Thema Ihres Buches ist, er konnte gut Zeit verschwenden, das haben wir geklärt. Ich möchte, dass in meinem Nachruf steht, er hatte gelernt, das optimieren zu lassen. Das heißt, Sie arbeiten überhaupt nicht mehr an sich.
Ach, ich weiß nicht, ob ich an mir arbeite. Ich weiß auch nicht, ob ich eigentlich so furchtbar viel überhaupt jemals an mir gearbeitet habe. Aber es gibt natürlich immer die Tendenz, auch wieder ein Teil unserer Kultur, dass immer alles besser sein muss. Und irgendwann vergisst man, darauf zu gucken, ob es nicht eigentlich schon gut war. Also warum soll man denn etwas, womit man eigentlich total okay ist, was super funktioniert, was weiß ich, ein altes Radio oder ein altes Auto, warum hat man jetzt die Idee, dass das nicht genügt, dass das jetzt optimiert werden muss? Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, und das finde ich schlimmer, ist, dass wir ja auch dazu neigen, das Falsche zu optimieren. Also statt zum Beispiel, Sie haben es vorhin schon angesprochen, das Auto abzuschaffen, optimieren wir es. Und ich bin der Meinung, dass etwas, was falsch ist, auch dann noch falsch bleibt, wenn es optimiertes Falsches ist.
Jetzt ist das natürlich oder klingt das, Herr Professor Welzer, wie eine Ansammlung von Geschmacksurteilen, weil das Auto beispielsweise, da sagen Sie jetzt, das brauchen wir nicht, das muss weg. Da sind viele andere Leute, ich zum Beispiel ganz anderer Meinung, weil ich finde, das Auto war der Schritt in die Freiheit, das Auto ist herrlich, das Auto macht einen unabhängig, das Auto ist so viel besser, als zum Beispiel in der Eisenbahn zu sitzen und sich da gängeln lassen zu müssen die ganze Zeit. Also es hat schon, ist schon schön eigentlich.
Naja, ich kann das nachvollziehen. Ich liebe auch Autos. Und Sie haben es ja eben schon beschrieben. Das Auto ist ja eigentlich kein Fortbewegungsmittel. Es ist ein Freiheitssymbol. Es steht für eine bestimmte Zeit. Es ist insbesondere wichtig geworden nach dem Zweiten Weltkrieg, weil das auch dann Mittel gewesen ist, mal Ferne zu erschließen für junge Menschen, was das Mittel, Sex zu haben, durch die Gegend zu fahren, sich wie in amerikanischen Filmen zu fühlen und so weiter. Alles schön und gut, davon bin ich auch geprägt. Deshalb liebe ich heute auch noch Autos, obwohl ich sage, wir müssen sie eigentlich loswerden. Und sie passen aber nicht mehr in dieses Jahrhundert. Weil wir hätten ja intelligentere Verkehrsmittel. Wenn man jetzt denkt, öffentlicher Nahverkehr, wie er jetzt ist, funktioniert zugegebenermaßen selten besonders gut, besonders nicht im ländlichen Raum. Aber durch Digitalisierung können wir den ja wesentlich besser machen, wenn man denn investieren würde da rein. Und man müsste nicht mehr auf das Auto angewiesen sein. Das Auto hat einen unfassbaren Landschaftsverbrauch. alles, was man dazu braucht, die Straßen, die Brücken, alles, was dazugehört. Es kostet unfassbar viel in Sachen Umwelt, dieses Ding zu fahren. Und die Teile stehen 90% der Zeit mindestens rum. Und wenn sie nicht rumstehen, sitzt eine Person und bewegt 2,5 Tonnen Stahl, wenn man denn den schicken Stadtgeländewagen gewählt hat, mit dem man übrigens in kein Parkhaus reinkommt.
Ja, es ist ja auch 1,5 Tonnen Stahl. Bei einem kleineren Auto, da bleibt es ja nach wie vor etwas grotesk. Eigentlich diese Rechnung.
Ja, und diese Autos sind ja immer größer geworden und sie haben sich eigentlich immer unpassender entwickelt zu der Welt. Ich sage mal ein Beispiel, was mich interessiert, weil es in Diskussionen so gut wie nie vorkommt. Wir haben doch als großes Aufregerthema zu Recht in diesem Land extrem hohe Mietpreise in den Städten, soziale Verdrängung, weil sich Menschen den Stadtteil gar nicht mehr leisten können, in dem sie vielleicht sogar aufgewachsen sind. Und es gibt wilde Diskussionen. In Berlin gab es den Mietendeckel und alles Mögliche, Enteignung, bla bla bla. Aber in der ganzen Diskussion spricht überhaupt niemand dafür, wie viel extrem teurer Boden, wie viel teure Fläche von Autos für Autos reserviert ist. In der teuersten Stadt Deutschlands, in München, sind 12,6% der Stadtfläche für parkende Autos reserviert. Das muss man sich leisten wollen, sowas, ja. Und das ist ja bekloppt, wenn man das mal betrachtet, ja. Und wenn wir sehen, wir haben Alternativen für die Fortbewegung, meinetwegen auch Sharing-Modelle, wo man sich Autos teilt. Aber wir haben mittlerweile Möglichkeiten für Rufbusse. Es gibt tolle Stadtwerke, kommunale Versorger, die versuchen, ihre Bussysteme zu individualisieren und so weiter. Und wir haben aber eine Autolobby, die eigentlich jeden Morgen sagt, das Auto ist aus unserer Welt nicht wegzudenken. Meinetwegen für Freaks wie Sie oder mich können wir ja auch noch irgendwie ein paar Reservate freihalten, wo man dann mit seinem Auto mal wie so ein kleiner Junge ein paar Runden dreht oder so. Sowas darf ja alles sein. Aber als Gebrauchsmittel passt dieses Ding einfach nicht mehr in die Zeit und in die Welt, weil unsere Zeit ist geprägt von einem dringenden ökologischen Problem, was wir lösen müssen. Das ist ganz unausweichlich. Und da passt solches wie das Auto oder das Kreuzfahrtschiff nicht mehr rein. Das
aber
tut mir echt leid.
Wenn wir beide jetzt durch die Gegend um Wolfsburg spazieren gehen würden oder in der Gegend von Stuttgart, wo ganz viele Leute davon leben, dass es das Auto gibt, ja. Haben Sie für die auch schon eine Antwort? Weil da gab es jetzt schon die ersten Erschütterungen. Da hieß es schon, ja, wir brauchen, wenn wir jetzt bei VW E-Fahrzeuge bauen, dann brauchen wir gar nicht mehr so viele von euch. Das deutete sich ja alles schon an. Das deutete sich auch schon an, dass da einzelne Leute logischerweise Angst um ihre Existenz bekommen haben. Also Sie als jemand, der Verarmung sich vorstellen kann oder davor sich lebenslang gefürchtet hat, weiß ja eventuell, wovon die Leute da reden.
Absolut, absolut. Und das ist auch ein großes Problem, in der Tat. Und es ist auch eine illusionäre Vorstellung, dass die dann alle was anderes machen können. Sie haben ja das Problem schon angesprochen, dass viele Ingenieure, hochqualifizierte Leute, überflüssig werden, weil ein E-Antrieb einfach viel simpler ist als so ein komplexer fossiler Antrieb und so weiter. Aber jetzt kommt doch der Punkt. Wir werden in der Automobilindustrie einen fundamentalen Strukturwandel sehen. Da wird es Arbeitsplatzverluste geben. Und ähnlich wie beim Strukturwandel, beim Aussterben des Bergbaus und der Kohle, hätte man doch gut daran getan, wenn man Zeit hat, sich lange auf diesen Strukturwandel vorzubereiten. Das heißt, was sind Arbeitsfelder, in denen die so qualifizierten Leute dann gehen können? Was brauchen wir denn stattdessen, wenn wir den Bergbau nicht mehr haben oder wenn wir die Autos nicht haben? Wir machen aber sozusagen immer denselben Fehler, zu glauben, das geht noch so lange gut, bis man dann erschrocken und überrascht feststellt, ach so, das will gar keiner mehr diese Autos haben oder es gibt gar keinen Bedarf dafür. Und wenn die hochbezahlten Automanagements, die Vorstände, vielleicht mal so ungefähr vor 30 Jahren auf die Idee gekommen wären, übrigens gab es Vorstände, die Idee hatten, die waren aber nicht lange Vorstände, Herr Göde-Wehr beispielsweise, bei Ford gewesen und bei VW, die haben das gesagt, wir müssen uns Gedanken darüber machen, welche Formen von Mobilität, welche Formen von Raumüberwindung, wie komme ich von A nach B, braucht es im 21. Jahrhundert? Wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Wir müssen darüber nachdenken, dass wir Mobilitätsanbieter, Dienstleister für Mobilität sind. Das ist ja nicht identisch damit 4 Räder und eine Karosse aus Stahl. Und das ist verschnarcht. Und weil man immer geglaubt hat, das geht forever so weiter, geht aber nicht so weiter. Und dann gibt es das Problem, dass man sagt, ja, aber wir müssen die Arbeitsplätze erhalten. Dann wird die Autoindustrie subventioniert, damit die Arbeitsplätze erhalten werden. Und so geht das immer weiter, ohne dass man sinnvolle Veränderungen macht. Dann, wenn sie an der Zeit sind.
Selbstverständlich sorgen die Äußerungen von Professor Harald Wenzer, der gesagt hat, das Auto muss weg, schon für Widerspruch. Zum Beispiel bei Volkmar Brakonier, was redet der Mann da? Ich brauche mein Auto und damit morgens um 5 zur Arbeit zu kommen, 40 Kilometer Strecke, da fährt keine Bahn etc. So können nur Leute aus der Stadt reden, aber das Leben existiert ab außerhalb des urbanen Lebens. Volkmar, da muss man zur Verteidigung von Herrn Professor Wenzer sagen, er hat ja gesagt, in der Zukunft, er hat gesagt, im Moment sieht das noch gar nicht so toll aus und muss sich aber ändern, wenn ich Sie jetzt richtig interpretiere, Herr Professor Wenzer.
Ja, absolut. Ich bin ja nicht doof. Natürlich ist mir klar, dass wenn man über Jahrzehnte hinweg die Bahn kaputt spart, wenn man die ländliche Versorgung kappt, wenn die Gleise abgebaut werden, wenn die Bahnhöfe verschwinden oder für eine D-Mark verhökert werden, wenn die Buslinien zurückgefahren werden, dann ist es klar, dass man im ländlichen Raum ein Auto braucht. Ist mir völlig klar. Aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten. Und in anderen Ländern wird das ja auch vorgeführt. Es ist ja nicht unbedingt so, dass es Gott gegeben ist, dass man 40 Kilometer jeden Morgen mit dem Auto fahren muss. Es gibt komfortable Nahverkehrssysteme. Ich empfehle mal, in der Schweiz ein bisschen einfach Zug zu fahren, vom Zug ins Schiff umzusteigen, von danach in den Bus umzusteigen und auf die Uhr zu gucken und zu denken, hä, die sind immer noch pünktlich unterwegs, während man vielleicht mit dem Auto im Stau steht oder bei der Deutschen Bahn, die noch gar nicht losgefahren ist. So, und das ist ja immer eine Frage, es gibt ja eine staatliche Daseinsvorsorge, wozu so etwas wie Verkehr auch dazugehört. Warum sagen wir nicht, weil das ist ja auch nicht gerade das Schönste, morgens zu pendeln 40 Kilometer und abends wieder zurück. Wir brauchen ein besseres Verkehrssystem, weil wir können es doch.
Das ist eine Frage, die Professor Harald Wenzer uns jetzt hier in den Raum entlässt. Nachruf auf mich selbst heißt sein Buch. Ich hatte gehofft, dass es hier überschwappt und es hat übergeschwappt. Ich darf Kev noch zitieren, der Professor Wenzer zustimmt. Er schreibt uns nämlich, endlich spricht jemand auf an, worauf es ankommt. Es wird einen neuen Strukturwandel geben, wie es ihn schon mal gab. Ihnen, die Sie uns geschrieben haben, vielen Dank. Aber vor allen Dingen, Herr Professor Wenzer, vielen Dank für Ihre Zeit und bis zum nächsten Mal.
Danke fürs Interesse.
Dankeschön.
Jörg Thaddeus, ein WDR 2 Podcast.